Heute ist Donnerstag, der 25. September 2025. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo alle zusammen. Hallo Sabine.
Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einem Rückblick auf die Rede von US-Präsident Donald Trump vor der UN-Generalversammlung. Der Präsident schockierte viele mit seinen Angriffen auf die UNO, seinen Bemerkungen zur Migrationssituation in der EU und seiner Zurückweisung des Klimawandels als Schwindel und Betrug. Anschließend sprechen wir über den ehemaligen philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte, der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt wurde. Unser Wissenschaftsthema widmet sich heute einem Artikel, der über einen Zusammenhang zwischen reduziertem Koffeinkonsum und lebhafteren Träumen berichtet. Und zum Schluss sprechen wir über die Verleihung der Ig-Nobelpreise 2025, mit denen skurrile, aber innovative Forschungsarbeiten ausgezeichnet werden.
Die Ig-Nobelpreise dürfen in unserem Programm nie fehlen, Jana. Ich freue mich jedes Jahr darauf, über diese fantastischen wissenschaftlichen Entdeckungen zu diskutieren, auch wenn sie von manchen als nutzlos angesehen werden.
Das stimmt. Es macht immer Spaß, über die Ig-Nobelpreise zu sprechen. Aber jetzt erzähl uns doch bitte etwas über die Themen im zweiten Teil des Programms.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf Subordinating Conjunctions Part 1 und es wird um den sogenannten Plattenbau gehen. Ursprünglich kommt dieser Gebäudetyp aus der ehemaligen Sowjetunion. Er wurde später massenhaft in der DDR gebaut und scheint heutzutage ein trostloses Betonrelikt aus vergangenen Zeiten zu sein. Doch es gibt durchaus auch positive Assoziationen mit der Platte. Wenn wir darüber reden, was einem so richtig auf die Nerven geht, um auf unsere heutige Redewendung zu sprechen zu kommen, so fällt einem sofort Werbung ein. Das sind diese lästigen Spots, denen man anscheinend nicht entkommen kann und die sich doch tief in unser Unterbewusstsein einprägen. Wir werfen einen Blick auf die deutsche Werbung vergangener Jahre.
Gute Themen. Los geht's.
Trumps Rede vor der UN-Generalversammlung. Beschwerden und Angriffe.
Am Dienstag hielt US-Präsident Donald Trump vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Institution eine ausschweifende, einstündige Rede. Er kritisierte die UNO als ineffektiv und behauptete, nur er allein könne globale Konflikte lösen. Er prahlte damit, 7 Kriege beendet zu haben und erklärte, andere Länder würden unter ihrer derzeitigen Führung immer mehr verfallen. Trump wich vom Manuskript ab und bezeichnete den Klimawandel als größten Betrug und Schwindel. Er warf Umweltschützern vor, alle Kühe töten zu wollen. Er tat erneuerbare Energien als Witz und Betrug ab. Trump prahlte auch damit, die Produktion fossiler Brennstoffe in den USA zu steigern und lobte die Verwendung von schöner, sauberer Kohle. Trump machte außerdem hetzerische Bemerkungen über den muslimischen Bürgermeister von London, Sadiq Khan, und behauptete, dass Einwanderer die kulturelle Identität Europas zerstören würden. Er stellte die unbegründete Behauptung auf, dass alle Muslime in westlichen Ländern die Einführung der Scharia anstreben würden. Die Rede untermauerte Trumps Konfrontationshaltung gegenüber politischen Gegnern und internationalen Verbündeten.
Ich fand es wirklich schockierend, als Trump den Klimawandel als den größten Betrug, der jemals an der Welt begangen wurde, bezeichnete.
Ja, er denkt, und ich zitiere, euer Land wird untergehen, wenn ihr euch nicht von diesem Betrug mit der grünen Energie lossagt.
Und seine eklatante Ablehnung wissenschaftlicher Prognosen? Er sagte, all diese Prognosen der Vereinten Nationen und vieler anderer, oft aus schlechten Gründen, waren falsch. Sie wurden von dummen Menschen aufgestellt.
Naja, einige dieser Prognosen haben sich ja auch nicht genau so bewahrheitet. Das ist aber kein Grund, Wissenschaft und Fakten zu ignorieren.
Ganz genau. Man sollte meinen, dass ein Weltpolitiker mit seinen Äußerungen verantwortungsbewusster umgehen würde. Er verspottet die Idee des CO2-Fußabdrucks als eine Lüge, die von Menschen mit bösen Absichten erfunden wurde.
Und all das verkündete er kaltschnäuzig vom Hauptpodium der UNO aus.
Er ist offenbar davon überzeugt, dass seine Position von anderen Ländern nicht offen angefochten wird. Zumindest verhält er sich so. Und das könnte auch durchaus der Fall sein. Erschreckend. Anklage gegen Rodrigo Duterte wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Im Juli erhob der Internationale Strafgerichtshof Anklage gegen den ehemaligen philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte wegen drei Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit seinem umstrittenen Krieg gegen die Drogen. Der Umfang der Anklage wurde nun am Montag veröffentlicht. Darin wird Dutertes Beteiligung an 76 Morden zwischen 2011 und 2019 detailliert beschrieben. Duterte wird vorgeworfen, Todesschwadronen gebildet und ermächtigt zu haben und damit massenhafte außergerichtliche Tötungen möglich gemacht zu haben. Berichten zufolge versorgte er die Todesschwadronen mit Waffen und bot ihnen finanzielle Anreize sowie Immunität für die Tötungen an. Die Anklage bezieht sich konkret auf 19 Morde während seiner Zeit als Bürgermeister von Davao und auf weitere Tötungen von hochrangigen Zielpersonen während seiner Zeit als Präsident. Nach seiner Verhaftung im März hatte Duterte die Verantwortung für die Razzien übernommen. Er zeigte jedoch keine Reue und beharrte darauf, dass er im besten Interesse des Landes gehandelt habe. Der Internationale Strafgerichtshof hat vor kurzem eine Anhörung verschoben, um Dutertes Verhandlungsfähigkeit zu beurteilen. Sein Anwalt hat eine unbefristete Aussetzung des Verfahrens beantragt mit der Begründung, Duterte leide unter kognitiven Beeinträchtigungen.
Diese unverhohlenen außergerichtlichen Tötungen während seiner Zeit als Präsident waren schrecklich. Allerdings scheinen viele Leute zu glauben, dass diese Anklage eine Verletzung der Souveränität darstellt.
Aber wenn ein Staatsführer Verbrechen begeht, sollte er dann nicht zur Rechenschaft gezogen werden?
Natürlich, aber hat der Internationale Strafgerichtshof die Befugnis, ihn strafrechtlich zu verfolgen?
Ja, die hat er. Duterte wurde im März aufgrund eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs von der Polizei in Manila festgenommen.
Aber der Internationale Strafgerichtshof befasst sich nicht mit Mordfällen.
Das ist richtig. Der Internationale Strafgerichtshof verfolgt Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und Aggression.
Woher kommt dann diese Anklage wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Es können ja nicht nur diese 76 Morde sein, oder?
Offiziell sind etwa 6.300 Menschen bei Dutertes Anti-Drogen-Einsätzen getötet worden. Aber viele Menschenrechtsgruppen schätzen, dass es eher 30.000 sind. Die meisten davon waren arme Männer, die einfach auf offener Straße erschossen wurden.
Das sind erschreckende Zahlen. Du hast recht. Sein Land zu schützen darf nicht bedeuten, Menschen ohne ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren zu töten. Kann weniger Koffein Träume lebhafter und bunter machen?
Ein Artikel, der Anfang September in der Zeitschrift The Conversation veröffentlicht wurde, behandelt die wissenschaftlichen Hintergründe eines viel diskutierten Phänomens, wonach eine Reduzierung des Koffeinkonsums zu lebhafteren Träumen führt. Koffein, ein bekanntes Stimulans, blockiert Adenosin, eine Substanz, die Schläfrigkeit fördert, was zu gestörten Schlafmustern führt. Durch die Blockierung von Adenosin reduziert Koffein auch den REM-Schlaf, der eng mit dem Träumen verbunden ist. Experten vermuten, dass weniger Koffein die Schlafqualität verbessern könnte. Es gibt zwar keine gesicherten Forschungsergebnisse, die einen direkten Zusammenhang zwischen reduziertem Koffeinkonsum und lebhaften Träumen belegen, aber Erfahrungsberichte stützen diese These. Koffein ist durchaus nützlich für den Körper. Es verbessert beispielsweise kognitive Funktionen und verringert das Risiko für Depressionen. Dennoch ist es wichtig, die Auswirkungen von Koffein auf den Schlaf zu berücksichtigen. Durch eine bessere zeitliche Abstimmung des Koffeinkonsums könnte es möglich sein, die Schlafqualität zu verbessern und lebhaftere, intensivere Träume zu erleben.
Ja, davon habe ich tatsächlich auch schon gehört. Leute haben die Erfahrung gemacht, dass durch die Reduzierung von Koffein die Träume viel lebhafter werden. Es ist, als würde man in einem Film leben. Ich frage mich, ob ich das nicht auch einmal ausprobieren sollte.
Damit wir noch einen weiteren Erfahrungsbericht haben? Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles glaube. Es könnte auch nur ein Placebo-Effekt sein. Träume können doch von so vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, nicht nur von Koffein.
Stimmt, aber verschiedene Leute haben dieselbe Erfahrung gemacht.
Ja, aber sie haben auch gesagt, dass lebhafte Träume sehr verstörend sein können. Daran solltest du vielleicht auch denken.
Ein riesiger Schmetterling, der direkt neben dir landet. Ein Spaziergang auf einem Regenbogen.
Eine Begegnung mit einem grünen Außerirdischen. Ich weiß nicht, Sabine. Du solltest dir gut überlegen, was du dir wünschst.
Ja, da hast du recht, Jana. Eine gute Tasse Kaffee kann auch ein wahrer Genuss sein. Ig Nobelpreis 2025. Ernährungsphysiologischer Nutzen von Teflon und die physikalischen Grundlagen von Nudelsoßen.
Am 18. September fand an der Boston University die Verleihung der Ig-Nobelpreise 2025 statt, mit denen skurrile, aber innovative Forschungsarbeiten ausgezeichnet werden. Zu den Preisträgern gehörte eine Studie, die das Untermischen von Teflonpulver in Lebensmittel zur Kalorienreduzierung untersuchte. Dafür gab es den Chemiepreis. Ein Team aus Japan erhielt den Biologiepreis für den Nachweis, dass das Bemalen von Kühen mit Zebrastreifen die Angriffe von Stechfliegen signifikant reduziert. Italienische Forscher gewannen den Physikpreis für ihre Untersuchung der Klumpenbildung bei der Zubereitung der Soße für das berühmte Nudelgericht Cacio e Pepe. Weitere Preisträger konnten zeigen, dass Regenbogen-Agamen in Togo Pizza mit 4 Käsesorten bevorzugen, dass der Knoblauchkonsum stillender Mütter den Geschmack von Muttermilch verbessert und dass Alkoholkonsum die Fähigkeit verbessern kann, Fremdsprachen zu sprechen. Für Letzteres gab es den Friedenspreis. Die Ig-Nobelpreise werden jedes Jahr von einem US-amerikanischen Wissenschafts- und Humormagazin, den Annals of Improbable Research, verliehen. Wie der Name vermuten lässt, sind sie im Englischen eine humorvolle Anspielung auf den äußerst seriösen Nobelpreis. Die mit dem Preis ausgezeichneten Forschungsarbeiten sind jedoch alle sehr real. Sie würdigen Leistungen, die die Menschen zuerst zum Lachen bringen und dann zum Nachdenken anregen.
Einfach klasse! Kühe mit Zebrastreifen, Nudelsoßen aus physikalischer Sicht und Abnehmen durch Chemie. Dafür muss man also einfach nur Teile seiner antihaft beschichteten Teflonpfanne mitessen.
Ah, die Ig Nobelpreise. Der absolute Gipfel intellektueller Höchstleistungen. Findest du nicht auch?
Also da stimme ich dir voll zu. Denn wer liebt es nicht, Forschungsergebnisse zu würdigen, die wirklich real sind?
Auf eine völlig absurde Art und Weise.
Also da bin ich anderer Meinung. Die Würdigung dieser Forschungsarbeiten ist keineswegs absurd. Sie erinnert uns daran, dass Wissenschaft nicht immer todernst sein muss.
Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Forscher geradezu nach absurden Wegen suchen, nur um veröffentlicht zu werden.
Sie zeigen, dass Humor und Neugierde in der Forschung durchaus nebeneinander existieren können. Und es erfordert Mut, Forschungsergebnisse zu veröffentlichen, über die sich eine bedeutende Persönlichkeit wie Jana hier neben mir lustig macht.
Okay, okay. Jetzt stell mich bitte nicht als grantige Person ohne Sinn für Humor dar. Ich mag diese Auszeichnungen genauso gerne wie du.
Subordinating Conjunctions Part 1. Der Plattenbau.
Wenn man durch den Osten Deutschlands fährt, wird einem ein gewisser Gebäudestil sowohl in den Städten als auch in ländlichen Regionen auffallen. Der sogenannte Plattenbau. Eigentlich stammen diese Wohngebäude nach Einheitsbausystem aus der ehemaligen Sowjetunion. Doch in den 1970er Jahren wuchsen sie auch in der ehemaligen DDR überall empor. Heutzutage wirken sie trostlos. Früher konnte man sich glücklich schätzen, falls man eine Wohnung in einem dieser neu gebauten Häuser bekommen konnte.
Ich grusele mich immer, wenn ich an diesen riesigen Wohnklötzen vorbeifahre. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es früher einmal erstrebenswert war, dort zu wohnen.
Die Platte ist leider aus der Mode, sodass hier jetzt eher Menschen mit niedrigen Einkommen wohnen, die wohl der Unterschicht zuzuordnen sind.
Wieso leider aus der Mode?
Wenn man die Sache nüchtern betrachtet, bietet der Plattenbau vieles, was man heutzutage vom modernen städtischen Wohnen fordert. Es gibt viel Wohnraum auf wenig Platz, eine hohe Energieeffizienz, niedrige Mieten und eine potenzielle Gemeinschaft.
Es scheint aber nicht attraktiv zu sein, in eine Plattenbauwohnung einzuziehen, obwohl sie viele Vorteile bietet.
Genau. Ich glaube, das ist der Fall, weil der Plattenbau einen schlechteren Ruf hat, als er eigentlich verdient hat.
Also, ich würde lieber in eine heruntergekommene Altbauwohnung in einem Szenebezirk ziehen, als in eine frisch renovierte Plattenbauwohnung irgendwo am Stadtrand. Mit dem Plattenbau identifiziere ich mich überhaupt nicht.
Er kommt in der öffentlichen Darstellung auch nicht besonders gut weg. Meistens gibt es im Zusammenhang mit dem Plattenbau Schlagzeilen mit Gewalttaten in der Zeitung. In Filmen steht die Platte sinnbildlich für Problemviertel, in denen die Polizei versagt, und Rapper beschreiben ein düsteres Bild von Drogen und Kriminalität.
Ich glaube, dass es so beschrieben wird, weil es der Wahrheit entspricht.
Man darf aber nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt bestimmt genauso viele positive Geschichten über den Plattenbau, für die sich aber niemand interessiert. Und die gut betuchte Familie wohnt in Filmen nun mal immer in lichtdurchfluteten, wunderschönen Altbauwohnungen.
Du meinst also, dass Filme schuld daran sind, dass der Plattenbau so unbeliebt ist?
Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund ist. Es spielen sicherlich noch eine Menge gesellschaftlicher Themen eine Rolle. Aber das Blatt scheint sich ein Stück weit zu wenden, sodass einige Plattenbauten jetzt unter Denkmalschutz stehen.
Wirklich? Ein Plattenbau unter Denkmalschutz? Ich dachte, man kann froh sein, wenn man die Dinger endlich abreißen kann.
Dann würde man aber nicht nur das architektonische Erbe ignorieren, sondern auch einen kulturellen Raum, der für viele Menschen Zugehörigkeit, Gemeinschaft und Erinnerung bedeutet. Immerhin wohnten ein Viertel aller Menschen in der DDR in einem Plattenbau.
Also, ich sehe ein, dass die Gebäude einen gewissen kulturellen Wert besitzen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Plattenbau jemals wieder ein begehrter Wohnraum wird. Auf die Nerven gehen. To get on someone's nerves. Deutsche Werbung. The good, the bad and the ugly. Nichts geht mir auch nur annähernd so auf die Nerven wie Werbung. Ich habe das noch nie kapiert. Wieso glauben Firmen, dass wir ihre Produkte kaufen, wenn sie das Programm unterbrechen, das wir wirklich sehen wollen?
Weil das nachweislich funktioniert. Wenn du dein Programm sehen willst, musst du schon in den sauren Apfel beißen.
Die Leute werden mit Produkten überhäuft. Schokoriegel, Softdrinks, Autos, Waschmittel, Tierfutter etc. Am meisten gehen mir die Spots für diverse Kosmetika auf die Nerven.
Ja, gut. Aber die wirklich guten Spots sind für manche Leute schon ihr eigener Kult.
Klar, manche Werbungen sind besser als andere. Aber sie sind am Ende des Tages immer noch Folter. Insbesondere, wenn man sie schon gefühlt 1000 Mal gesehen hat. Was ist denn deiner Meinung nach ein guter Spot?
Auf Anhieb fällt mir da der VW-Spot mit dem kleinen Darth Vader ein. Der schreitet majestätisch durch das Haus und versucht erfolglos Hund, Waschmaschine und Puppe mit seinen magischen Jedi-Kräften zum Leben zu erwecken.
Ach ja, aber der Kleine hat Erfolg mit dem VW, weil der Vater das Auto insgeheim mit der Fernbedienung einschaltet, was das Kind richtig umhaut.
Genau, das war doch niedlich.
Wow, das Auto hat Fernbedienung. Das hat man auf der Welt noch nie gesehen.
Darum geht es ja gar nicht. Der VW belohnt die Fantasie des Kindes. Nicht jeder gute Spot ist auch ein effektiver Spot. Aber diese Werbung war beides.
Werbung, die nicht unbedingt gut, aber effektiv ist, war doch zum Beispiel die Clementine für Ariel oder Frau Antje aus Holland für holländischen Käse.
Genau, Clementine ging mir auch immer auf die Nerven. Aber Antje war doch zumindest lustig. In der Tracht und mit dem Akzent? Also bitte, was ist eigentlich effektive Werbung?
Die erkennt man, wenn sich die Slogans in das kollektive Gedächtnis einprägen. Das passiert aber durch die reine Wiederholung, egal ob der Spot gut oder schlecht ist. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Oder quadratisch, praktisch, gut für Rittersport.
Asbach uralt. Asbach ist mittlerweile ein Synonym für alles, was hochbetagt ist.
Iglo mit dem Blub frischer Sahne. Red Bull verleiht Flügel und so weiter.
Okay, nun zu den schlimmsten Werbungen.
Klar, das meiste aus den 50er Jahren.
Logisch, wenn man sich die heute anschaut, gehen einem diese Dinger wirklich auf die Nerven. Laut einem Dr. Oetker Spot hatte eine Frau damals zwei Lebensfragen. Was soll ich heute anziehen und was soll ich heute kochen?
Das liegt wieder im Trend, habe ich mir sagen lassen. Aber es gibt noch Schlimmeres. Erinnerst du dich an Frauengold?
Mein lieber Scholli, ja. Frauen wurde hier suggeriert, dass sie dieses Tonikum brauchten, um nach der Hausarbeit frisch und sexy für den Mann zu sein, damit er bleibt. Da war viel Alkohol drin. Ganze Generationen von Frauen waren von dem Zeug abhängig.
Und es war auch noch nierenschädigend und krebserregend. Was war denn der schlimmste Spot aller Zeiten?
Blanco 73, ein Waschmittel.
Hä?
Blanco wäscht weißer als weiß, auch farbiges. Der Kopf von einem gut gelaunten Roberto Blanco. Du erinnerst dich vielleicht an den bekannten afrokubanischen Schlagersänger, wurde in die Waschmaschine gesteckt und wurde zu einem weiß geschminkten Blanco aus einer Minstrel-Show.
Gibt's ja nicht.
Doch.
Aus welchem Jahr?
1980 angeblich.
Nein.
Doch. Bleiben wir also lieber bei der langweiligen Clementine.
Ja, Jana, das war wieder eine interessante Folge heute mit ein buntes Programm mit sehr vielen unterschiedlichen Themen. Mich fasziniert ja jedes Jahr diese Ig Nobel-Preisverleihung, wie Leute darauf kommen, Kühe mit Zebrastreifen anzumalen zum Beispiel. Wie kommt man auf solche Ideen? Ich finde das schon faszinierend.
Sehr gutes Thema. Da musste ich auch irgendwie innerlich drüber lachen. Und dann fand ich auch das Thema über den Schlaf ganz interessant. Also ich glaube, in diesen Zeiten will man vielleicht auch etwas Schöneres träumen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht unsere Realität dann hoffentlich bald auch wieder positiver sehen können. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.